Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Auch heute geht es mal nochmal um das Thema Corona und Corona-Crash. Und wir haben einen weiteren passiven Investor und sehr bekannten Finanzblogger, nämlich Albert Warnecke, den Finanzvisier, zum Thema Corona-Crash und wie man sich als passiver Anleger in dieser Phase verhalten sollte, interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, Albert Warnecke, der Finanzvisier, im Interview mit uns auf Finanzfluss. Wir sind ja jetzt derzeit in einer ganz besonderen Marktlage, Albert, und ich würde uns beide jetzt mal zum selben Camp zählen, wenn man das so sagen kann, das Camp der passiven, langfristigen Buy-and-Hold-Investoren. Und von daher würde mich mal super interessieren, wie du das Ganze, was jetzt gerade passiert, so einschätzt und was so deine Ratschläge sind. Vielleicht fasst du doch nochmal kurz zusammen, ohne dass ich jetzt das böse C-Wort sage, was derzeit passiert, wie sich das auf die Börsen auswirkt.
Ja gut, wie gesagt, durch eben die Corona-Krise, Corona-Pandemie, Corona-Crash geht alles runter. Das öffentliche Leben, weiß ja nicht, von wo rufst du jetzt nochmal an?
Von Berlin.
Siehste, Berlin, also Hamburg. Hamburg hat jetzt hier eben in dieser Woche dann auch angefangen, wirklich alles runterzufahren. Also die ganzen Kneipen, Kinos, Schluss. Also man kann letztendlich noch Lebensmittel einkaufen. Man kann zur Apotheke gehen und zur Drogerie. Und das war's mehr oder minder. Sogar den Friedhof haben sie abgesperrt.
Okay.
Also da ist jetzt wirklich nicht mehr viel zu wollen. Du kannst also tagsüber, was noch erlaubt ist, ist ins Restaurant zu gehen, also Mittagstisch oder sowas. Viele Leute machen Heimarbeit oder eben
wir auch
teils übrigens. Heimarbeit, teils eben im Büro, wie sich das eben so anbietet. Was ich sagen kann, die Baustelle schräg gegenüber, da können wir jetzt froh sein, dass wir Mittagspause haben. Die Jungs sind unverdrossen dabei, Postbote kommt unverdrossen, also es gibt durchaus noch, also noch passiert was, Klopapier gibt's bei uns auch noch, aber es ist natürlich, auf den Märkten, in den Börsen, die Kurse gehen runter, also ich habe extra jetzt nochmal hier auch für unser Interview nochmal nachgeguckt, also seit Jahresanfang hat das Finanzvisier-Depot knapp 17% verloren. So, also es ist noch kein Vergleich zu dem, was wir in der Finanzkrise 2008, 2009 hatten und es ist auch noch nicht so richtig vergleichbar, wie es damals eben war zum Dotcom-Crash um die Jahrtausendwende. So, das ist erstmal zur Einordnung, also es ist schlimm, es ist, wie soll ich sagen, beeinträchtigt und beeinflusst uns alle. Trotzdem, wie soll ich sagen, Buy and Hold bedeutet ja, langen Zeithorizont, mindestens 10 Jahre, 2030 oder sogar eben noch darüber hinaus, habe ich ja in meinem Blog dann eben auch geschrieben, wenn jemand 30 ist und eben letztendlich einen Zeithorizont von 37 Jahren hat, bis er oder sie mit 67 in Rente geht, dann haben wir noch 37 Jahre, das bedeutet 2057, wäre dann die Ansage. Und da werden noch viel Wasser den Rhein runterlaufen, da wird es noch eine ganze Menge Stress und Crash geben. Was ich persönlich einfach sage, für mich ist gut, ich bin privilegiert, ich bin ein Einzelfall, ich sitze ja hier sowieso zu Hause, das heißt, ich habe ja praktisch, mein Leben ändert sich eigentlich kaum, ich gehe halt weniger aus, meine Familie ist mehr zu Hause, aber das war's so. Und so wie ich das sehe, denke ich, es wird zu Engpässen kommen. Es wird auch Schwierigkeiten kommen, auf jeden Fall. Nur, wie soll ich sagen, letztens habe ich mit einer Bekannten gesprochen und die war ganz unglücklich, weil Klopapier ist alle. Ich so, echt total, Klopapier ist alle? Naja, musste sie dann zugeben, ihre Marke ist halt alle. Also da frage ich mich, jammern auf hohem Niveau eigentlich immer noch. Also es wird sicherlich, bin ich mir ganz sicher, noch schlimmer werden, aber dann wird es auch wieder bergauf gehen. Und wie gesagt, die Mortalität ist ja auch, wie soll ich sagen, wenn du mal guckst, was haben wir in Italien, haben wir irgendwie eine Mortalität von 8%, hier in Deutschland haben wir eine Mortalität von unter 0,2%, von unter 1%, irgendwie 0,2%. Und wenn du dir einfach die Mortalität anguckst, dann ist es ja das schlicht und ergreifend so, die Mortalität ist ja immer eine Frage des Nenners. Ja, wie viele Leute teste ich? Wenn ich viel teste, geht die Mortalität runter. Teste ich wenig, geht die Mortalität hoch. Und wir haben halt viele Leute, die unerkannt eben einfach da sind. So,
und in Italien, das, ja. Hier testen ja, wir sehr viel in Deutschland.
Ja, genau, deshalb haben wir die geringe Mortalitätsrate. Wir haben halt viele Infizierte, von denen halt dann doch recht wenig eben sterben. Ich meine, wenn ich natürlich Vogel-Strauß-Politik mache, wie in den USA, die angeblich ja nicht richtig testen wollen, beziehungsweise in Italien, weiß nicht, ob die nicht testen können oder nicht testen wollen, ja, dann führt das halt dazu. Und was mich persönlich, jetzt muss ich sagen, eher nervt, ist, ich war eben letztens eben einkaufen, ja, und ja. Wenn ich dann halt Bildschlagzeile lese, ja, Spahn holt Ärzte aus der Pension, also das ist für mich halt einfach wirklich totales Volkssturmniveau, weißt du, Greise und Kinder mit Panzerfäusten gegen Schukows Armee vor Berlin, ja, es kann ja durchaus sinnvoll sein, vielleicht sogar pensionierte Ärzte zu bitten, beispielsweise einfach zum Thema Abstrich, ja, dass man sagt, okay, die amtierenden Ärzte, die sollen bitte einfach, ja, entlastet werden von so repetitiven Abstrichgeschichten, da muss man aber Fachpersonal haben, das muss man anders formulieren. Und was ich auch sehr schlecht fand, war der parallele, der Spiegelartikel, der Cover, das da rauskam, was das war. Ja, wie soll ich sagen, lernt man ja schon in der Filmhochschule, willst du jemanden, ne, dämonisch machen, dann machst du wie Fritz Lang in Metropolis, fotografier alle von unten, ja, Schlaglicht von unten, sieht gleich alles dämonisch aus, dann halt ein Arzt, der eben nicht im Vollschutz ist, dass er einfach ja total entmenscht ist, dass man überhaupt nicht mehr merkt, dass es ein Mensch ist, sondern gerade so, dass man seine Augen und alles noch sieht, also auch wieder ein maximal bedrohliches Titelbild. Und das finde ich persönlich halt einfach wirklich nicht hilfreich. Also ich bin nicht für Verharmlosung, aber wie soll ich sagen, ich habe mir persönlich da auch eine Medienabstinenz auch verordnet, weil mich das langsam auch nervt.
Findest du es übertriebene Panikmache?
Von den Medien ja. Ansonsten finde ich es schon richtig einfach zu sagen, so und so sieht's aus und haltet euch bitte dran und lasst uns die Isolation einfach ausprobieren. Wie gesagt, da gibt's ja auch widersprüchliche Geschichten. Die einen sagen ja, wenn man versucht, die Alten zu isolieren und die jungen Leute ja sozusagen, die ja nicht so betroffen sind, nicht so schlimm betroffen sind, dass die erkranken und dann immun werden, dass man dann Herdenschutz aufbaut, ja. Aber grundsätzlich würde ich persönlich für mich zum Thema Corona das in Anspruch nehmen, was eben Herr Klopp ja auch in seinem legendären Interview gesagt hat. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Nee.
Also Kloppo hockt da in Liverpool und dann haben sie ihn halt auch kreuz und quer gelöchert, was er als Kapazität, als berühmter Mensch denn zum Thema Corona sagt. Und dann hat er gesagt, hört mal zu, ihr Schnarchnasen, ich bin Fußballtrainer, ja? Corona fragt die Experten und das würde ich für mich eben auch in Anspruch nehmen. Also ich würde sagen, Ruhe erste Bürgerpflicht, umsichtig handeln, aber wenn halt ein Virologe, ja, der Herr Kekulé oder wie heißt der andere Herr, was da sagt, dann hat das Gewicht und nicht, was irgend so ein Finanzvisier sich da aus den Fingern saugt.
Okay, oder ein Spiegelredakteur.
Ja.
Okay, vielleicht noch mal kurz auf die Finanzmärkte zu sprechen kommen. Das ist im Endeffekt ja unser Thema. Du sagtest, das Finanzvisierdepot ist 17% down seit Januar. Ja. Aber Januar waren ja nicht die Höchststände. Das heißt, dass ich glaube, so die Höchststände waren so Mitte Februar. Und da sind die gesamten Märkte seitdem 35-40% runter. Das heißt, wir sind ja schon irgendwo in der Größenordnung der Finanzkrise 2008.
Ja, so ist es dann halt. Shit happens. Also mehr kann ich dazu jetzt einfach nicht sagen. Also es ist immer, also wie soll ich sagen, ich habe insofern ein reines Gewissen und ich denke, ihr solltet das auch haben, weil wir haben das nie verheimlicht und jetzt ist es so und jetzt heißt es halt einfach zurückzutreten und zu überlegen, ob man vielleicht nicht doch den Mund etwas zu voll genommen hat, was, ne, also kennst du die Fraktion, ich gehe 100% all in, alles andere sind Opportunitätskosten, ja, ob ich das wirklich will oder ob ich dann nicht doch ein bisschen zurücktrete oder eben, ja, wie soll ich sagen, ob ich meinen Sparplan aussetze, ob ich aufhöre, also runterfahre, was immer ich mache, mein Wunsch wäre eigentlich, es einfach weiterlaufen zu lassen, Mediendiät zu machen, unter einer einzigen super wichtigen Sache. Wichtiger noch als Rendite ist ja Liquidität. Ja, also das heißt, es muss immer, wie soll ich sagen, jetzt nochmal insofern neu bewertet werden. Die eigene persönliche Situation, steht bei mir Kurzarbeit an? Ja, steht bei mir irgendwelche Cashflow-limitierenden Ereignisse an? Was ja nun, wie soll ich sagen, wenn du das einfach guckst, ja, bei kleinen Selbstständigen, bei Freiberuflern, ja, Restaurantbesitzern und so. Das heißt, ich habe ja unter einer bestimmten Prämisse damals meine Sparrate eben aufgesetzt. Das ist einmal meine Risikotoleranz, meine Risikotragfähigkeit und was an Cash da ist. Und wenn sich das geändert hat, dann natürlich sofort abbrechen. Liquidität, Cash is King, da müssen wir gar nicht drüber reden.
Und hierfür hat man ja idealerweise, wie gesagt, im Nachhinein ist man meistens immer schlauer, aber ja seine Notgroschen aufgebaut, seine 3 bis 6 Monatsgehälter. Ne?
Genau, aber wenn ich einfach feststelle, ja, ich bin Hochzeitsfotografin und die Saison ist jetzt hinüber für mich, ja, also diese 3 bis 6 Monate kann ich jetzt schon absehen, dass ich mehr brauche, ja, dann muss ich natürlich sofort und energisch auf die Bremse treten, alles stilllegen und einfach Cash horten, um halt da weiter liquide zu bleiben.
Okay. Und was würdest du auch Teilverkäufe in Betracht ziehen in solchen Liquiditätsengpässen? Oder erstmal versuchen, nur die Sparplanrate aussetzen?
Ja, doch, erstmal natürlich schon. Punkt. Grundsätzlich, ich würde versuchen, so lange wie möglich investiert zu bleiben. Prämisse? Eben, ne, die Märkte sind der größte Reichtumsbringer langfristig, also möchte ich dabei sein. Wenn ich aber einfach dann dahin komme, dass ich halt Liquiditätsengpässe habe, wenn ich mir bei Family and Friends nichts leihen kann, nichts leihen will, ja gut, ich meine, bevor ich dann Schulden mache, ja, würde ich halt Teilverkauf machen, so ist es halt.
Wie sieht das mit staatlichen Förderprogrammen aus, die jetzt in großem Umfang verabschiedet wurden? Ich weiß jetzt nicht, ob das der Hochzeitsfotografin zugutekommen würde, aber gehen wir mal davon aus, sie hätte Anspruch darauf, oder sagen wir mal ein Mittelständler, der 15, 20 Mitarbeiter hat, zum Beispiel in der Gastronomie. Würdest du da sagen, erst die Reserven auflösen oder erstmal die staatlichen Hilfen?
Wie die Konzerne es machen, immer ran an die Subventionen. Ich meine, die VWs dieser Welt sind ja alle glücklich, dass sie jetzt den Diesel aufs Corona schieben können, die Hand aufhalten können und Kurzarbeitergeld kassieren können. Also auf jeden Fall, wie soll ich sagen, immer fest auf Kosten des Steuerzahlers.
Ein guter Punkt, was du angesprochen hast, das Thema auf Corona schieben. Es gibt ja jetzt so die Theorie zu sagen, naja, in Boomphasen versucht man als Manager ja jetzt so Dinge, die nicht so gut laufen, irgendwie so ein bisschen zu verstecken, irgendwie ins Lager zu verschieben, um sie dann rauszuholen, wenn es kracht. Und jetzt ist ja so eine perfekte Gelegenheit für Manager, die irgendwie, ja, wo es irgendwo stolpert oder hakt, zu sagen, naja, guck mal hier, das ist zwar scheiße gelaufen, aber das ist ja Corona, ich bin nicht dran schuld. Kann das sein, dass das, sowas wird ja vermutlich dann die Börsencrashs oder die Quartalzahlen, die ja jetzt bald oder kommen werden, nochmal schlechter aussehen lassen, weil es ja relativ einfach ist, die Probleme auf Corona zu schieben. Siehst du das auch so als Marktbereinigung? Also, dass wir jetzt einmal klar Schiff machen und dann geht's sauber weiter oder?
Also sauber geht es ja nie weiter, aber sauberer, auf jeden Fall. Also natürlich, also mein, du weißt, jetzt ist großes Tohuwabohu und es ist auf jeden Fall, würde ich, also muss man unbedingt machen. Alle Leichen, alles, was schlecht lief, jetzt raus, jetzt auf den Tisch packen, Corona dafür verantwortlich machen und einfach hoffen, dass ja die eigene schlechte Nachricht in der Kakophonie einfach untergeht.
Mhm. Okay. Und eine Frage oder... Wir haben eben mal so eine Umfrage auf Instagram gemacht und so nach dem Thema, wer von euch hat denn jetzt schon nachgekauft oder wer von euch hat überhaupt nachgekauft und wer und behaltet ihr eure Sparpläne weiter? Also 95% von allen, die Sparpläne haben gesagt, ja klar, ich lasse meine Sparpläne weiterlaufen und ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, aber fast 80% haben gesagt, ich habe sogar schon nachgekauft. Das heißt, wir sind da in der Community unterwegs, zumindest habe ich so das Gefühl, die relativ positiv dem Ganzen entgegenschauen und sagen, naja, für mich sind diese niedrigen Kurse jetzt eine Einstiegsmöglichkeit. Jetzt sind wir aber auch in der Situation, dass wir eine relativ junge Community haben, die natürlich einen langen Anlagehorizont haben. Ich weiß, dass es auf deinem Blog anders ist. Du hast auch viele Leute, ehemalige, teilweise schon, die in Rente sind oder Ingenieure, die schon einige Jahre Berufserfahrung haben und sich deutlich näher am Rentenalter dran sind. Hast du in deiner Community gemerkt, dass hier eventuell ein bisschen mehr Panik ist? Oder wie würdest du das unterscheiden? So, was sind so die Ratschläge für junge Menschen und für Menschen, die ein bisschen fortgeschrittener sind im Lebensalter und näher an der Rente dran?
Na gut, also wenn man einfach guckt, wenn man 10 Jahre auf eure Community draufpackt, dann landet man doch irgendwie bei 45, oder?
Ja.
Bis 50, ja. Da bist du ja noch so weit von der Rente weg. Also ich kann nur sagen, das unterscheidet es bei mir nicht wesentlich. Ich habe natürlich auch ein paar Ältere, ja. Aber selbst wenn du sagst, ich bin 60, ja, dann hast du immer noch 7 Jahre bis zur Pensionierung. Also grundsätzlich ist es auch so, wenn ich jetzt von Bekannten angesprochen werde und so auf das Thema, dann ist es eigentlich immer eben die Frage, soll ich jetzt schon einsteigen? Also es geht nie um das Thema Verkaufen oder beziehungsweise Stilllegen, sondern eben die Leute wittern da Morgenluft und überlegen, ob sie da eine Chance haben einzusteigen. Und auch die Fragen, die ich bekomme, sind natürlich besorgte Fragen und wie geht das jetzt weiter? Aber ich habe ja entsprechende Artikel bei mir auf dem Blog veröffentlicht. Das finden die Leute sehr tröstlich. Und was sie eben ja letztendlich auch tröstlich finden, ist, dass ich halt zurückschreibe, ja, es ist so, wie es ist. Shit happens. Wir sitzen jetzt genau in der Situation, wie ich es immer gesagt habe. Da müssen wir jetzt durch und fertig. Und, naja gut, wie soll ich sagen, da ich ja reinen Herzens und reinen Gewissens sagen kann, ich lebe das, was ich sage. Also ich mache ja genau, ich habe nur ETFs und ich sitze auf den Dingern wie der Drache auf dem Gold. Da geht kein einziges Papierchen, geht da irgendwie in den Verkauf. Und das merken die Leute halt auch, wenn du mit ihnen redest.
Ja. Okay. Hast du das Gefühl, dass die Leute jetzt etwas mehr, Betreuung brauchen? Ich meine, wir sind ja keine Finanzberater, wir betreuen ja nicht, aber brauchen die Leute jetzt, wie dringend war dieser Blogartikel gewesen, dass der rauskommt? Bekommst du jetzt auch mehr Mails, mehr Nachrichten?
Also es war, wie soll ich sagen, dringend ist jetzt vielleicht das falsche Adjektiv. Er war schon wichtig und er hat geholfen einfach. Ja, es war ein Baustein, der ganzen Sache was entgegensetzt. Und wie gesagt, ich habe ja auch diese Freitagsliste immer und da bin ich ja auch einmal durchgegangen durch ja die ganzen Kollegen, ne, was die alle so schreiben. Und da war eben ja auch der Grundtenor eben, ja, aktuell ist es wirklich nicht rosig. Es ist ziemlich schwarz und gleichzeitig glaube ich aber daran, dass eben diese einzige Prognose, also der einzige Glaubenssatz, den wir Buy and Holder haben, ist ja, langfristig wird alles wieder gut. Und da ist eigentlich der Löwenanteil der Leute felsenfest davon überzeugt, dass dem so sein wird. Punkt.
Okay. So eine gute Bildungsarbeit geleistet.
Ja, alle miteinander.
Den Artikel verlinken wir übrigens auch unten in der Videobeschreibung, also Alberts Artikel zum Thema Corona. Okay, dann habe ich jetzt noch ein Schlagwort. Mal gucken, was du mir dazu sagen kannst. Das lautet Crash-Propheten. Soll ich ein bisschen weiter ausführen oder hast du da deine Meinung schon?
Ja, du. Ich finde es ja klasse. Wir hatten doch jetzt letzthin, hatte Daniel auch die beiden Spezialisten da im Interview. Und die haben ja sich darauf festgelegt, dass der Crash ja im Jahr 2023 stattfinden soll. Ja, ein bisschen blöd, ne?
Ja, also, aber der sollte dann auch aufgrund eines Virus kommen, vermutlich, richtig?
Weiß ich nicht. Also ich finde es einfach, diese Crash-Propheten, das ist für mich immer dieser Spruch von der Still, ne, von der Uhr, die nicht geht, die aber zweimal am Tag die richtige Zeit anzeigt. Da gebe ich einfach gar nicht drauf. Das ist halt ein tolles Businessmodell. Es macht ja auch Spaß. Ich meine, wie soll ich sagen, der größte aller Crash-Propheten ist ja Roland Emmerich. Und die guckt man sich immer gerne an, die Filme.
Ja, okay.
Also von daher, lass die Crash-Propheten reden. Es wird, wie soll ich sagen, es gibt ja viele von ihnen. Und es wird, wenn du das Spiel der großen Zahl spielst, dann wird es immer welche geben, die genau sagen können, ja, sie haben das schon immer vorhergesagt. Na toll. Und dann sagen sie die nächsten 10 Jahre wieder Crash voraus und es passiert nichts. Also das ist halt einfach super schickes Entertainment.
Okay. Ich bring das nur deswegen an, weil die derzeit Hochkonjunktur haben, wenn du dir mal so die Abrufzahlen anschaust. Und auch die Kommentare, die wir unter unseren Videos bekommen, ist teilweise so, wer hat denn jetzt im Endeffekt recht gehabt und so weiter. Aber das entscheidet sich in 10, 15 Jahren, nicht jetzt vermutlich.
Ja, Vorsicht, der Crash-Prophet hatte immer einen Zeithorizont über den Crash. Und wie soll ich sagen, natürlich, jetzt ist Crash. Das heißt, jeder, der gesagt hat, jetzt kommt Crash, hat recht. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Nur wir betrachten ja jetzt nicht den einzelnen Crash, wir betrachten ja Dekaden. Und wie soll ich sagen, das sind ja zwei ganz andere Zeithorizonte. Da kannst du jetzt nicht sagen, also und wir, oder was, ich zumindest, habe ja auch nie verneint, dass es einen Crash gibt. Also von daher bin ich da ganz entspannt.
Okay, vielleicht hier nochmal kurz eine Frage, weil vielleicht kennen dich noch nicht alle Zuschauer und du hast vom Finanzvisier Portfolio gesprochen. Willst du uns nochmal ganz kurz sagen, in einigen Worten, was dieses Portfolio ist und aus welchen Dingen sich das zusammensetzt?
Also es ist ein reines ETF-Portfolio und es sind halt diese ETFs, die ich als Brot- und Butter-ETFs bezeichne. Also diese breit diversifizierten Schlachtschiffe halt wie den MSCI World, Emerging Markets, Stocks, Eurostocks 600 oder Standard & Poor's, diese Standard-ETFs, aus denen man sich halt ein Depot dann zusammenbaut. Fertig. also Weltportfolio letztendlich, das, was hier Gerd Kommer als Weltportfolio betrachtet, das ist halt meine Variante davon.
Genau, fertig. Und das hast du auch in deinem Buch beschrieben, der Finanzvisier. Ja. Sehr gut. Vielleicht sind wir über das Thema eben ein bisschen schnell hinausgegangen. Siehst du irgendwie Unterschiede zwischen dem Crash 2008, 2009 zu heute? Weil die Auslöser waren ja ein bisschen andere gewesen. Oder sagst du, mir ist das egal, warum die Kurse jetzt runtergehen. Sie gehen halt mal runter, ich kaufe günstiger nach und das war's?
Also grundsätzlich Zweiteres. Also egal, ob jetzt Dotcom-Krise, ob jetzt Subprime-Krise oder Corona-Krise, ja, es sind alles, hier Fachwort, exogene Schocks, ja. Also ist es ein exogener Schock? Kann ich was dran ändern? Nein, also ich bin dem ausgeliefert, so ist es, die Kurse gehen runter, mein Vermögen vermindert sich. Das ist erstmal bei allen gleich. Und ansonsten ist natürlich dann Auslöser und Verlauf jeder Krise ist natürlich unterschiedlich. Nur wenn man sich mal dann genauer hinguckt, dann ist es oft so, dass die Krisen sind in allem ja kürzer als die Bärenmärkte sind kürzer als die Bullenmärkte. Und während die Bullenmärkte ja auch hochgehen und dann wieder ein bisschen runter und dann wieder ein bisschen hochgehen, sind die Bärenmärkte ja oft sehr scharf und eben wirklich knallhart in eine Richtung nach unten. Und das haben die alle miteinander, habe ich mir letztens noch mal so einen Chart angeguckt, das haben sie schon alle gleich. Also für mich ist, wie soll ich sagen, das Endergebnis ist für mich das Gleiche. Der Auslöser, die Folklore drumherum, ist halt jedes Mal eine andere. Und deshalb eben ja auch immer diese Aussage, dieses Mal ist aber alles anders. Ja, die Krise hat sich aber anders angezogen, aber es bleibt dabei, es ist ein exogener Schock, ich kann nichts dran ändern, die Kurse gehen runter, es ist, man muss halt einfach umsichtig agieren und fertig.
Okay. Super, Albert. Vielen Dank für deine Einschätzung und ich denke, ich kann das voll unterschreiben und stehe da eigentlich genauso wie du, auch wenn du schon ein paar Jahre mehr Börsenerfahrung hast als ich, vermutlich. Und vielen Dank für deine Einschätzung.
Gerne.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.